Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode im Kreisfahren. In der heutigen Folge widmen wir uns im Anschluss an unsere Highlights zum Bahrain Grand Prix, die ihr schon gesehen, gehört habt vielleicht, den Fahrerbewertungen. Wir haben uns entschieden, das System ein bisschen umzustellen für dieses Jahr. Das erklären wir euch gleich, aber davor würde ich sagen, legen wir richtig los. Ich bin Dave.
Ich bin Sebastian.
Auf geht's.
Neue Saison, neues System, neues Glück. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, Dave. Wir hatten ja letzte Saison, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, also den Zuschauern und Zuhörern, immer die Race-Highlights und die Fahrerwertungen in einer Riesenfolge abgefrühstückt. Das haben wir seit dieser Saison, seit diesem Rennen mal aufgebrochen. Die Race-Highlights gibt es dann immer so schnell wie möglich, direkt brandheiß sozusagen. Und Fahrerbewertungen, die kommen dann meistens so einen Tag später. Und dementsprechend sind wir jetzt mit unserem neuen System unterwegs und hoffen, dass wir das alles ein bisschen zackiger und für euch auch irgendwie informativer dadurch vorstellen können.
Und wir werden das vor allem dieses Jahr auch so machen, wie wir es eigentlich letztes Jahr schon hätten machen sollen. Da haben wir das allerdings, wir haben ja viel experimentiert, mitten in der Saison angefangen, da hat es keinen Sinn gemacht. Dieses Jahr beginnen wir ja schon ab dem ersten Rennen mit unseren Fahrerbewertungen. Entsprechend werden wir sie auch übers ganze Jahr hinweg zusammen addieren und am Ende des Jahres auch einen im Kreisfahren Champion küren. Das ist dann der Pilot, der die meisten Punkte übers Jahr hinweg von uns beiden nämlich erhalten hat. Mal sehen, wer das sein wird. Bevor wir loslegen, schicke ich noch einen kurzen Disclaimer vorneweg. Ich habe tierisch Halsweh. Ich hoffe, ich kann die Folge über halbwegs sprechen. Ich gebe mir größte Mühe für euch. Wenn ich mich ab und zu mal räuspern muss, verzeiht es mir bitte. Ich gebe mein Bestes. Aspirin und Anginetten, nee, mal gucken mal auf YouTube, die sind mein stetiger Begleiter heute.
Nicht affiliiert oder so, genau.
Nein, mir helfen die Dinger tatsächlich. Ich mag die gern. Legen wir los.
Genau. Wir haben unser 10-Punkte-System wieder von 1 bis 10. 10 ist das Maximum. Und die höchste Durchschnittswertung hat der Fahrer, der wird dann Ende der Saison, wie gesagt, im Kreisfahren Champion. Wir haben auch in der Mitte, nachdem wir die Hälfte des Fahrerfelds durchgegangen sind, wieder unser im Kreis Fragen eingebaut. Ja. Haben wir jetzt fast vergessen. Da ist ja Dave der aktuelle Champion. Dave hat da mich letztes Jahr auch dann in der großen im Kreisfahren Spezialausgabe hat er mich dann besiegt. Da habe ich nicht so gut ausgeschaut, aber ich habe über die Winterpause hoffentlich deutlich an Formel-1-Wissen mir angelesen und angeschaut und werde es dir diesmal nicht so einfach machen, Dave.
Das reicht, schauen wir mal. Aber guter Hinweis, lass uns doch bitte gleich die Episode nochmal verlinken in den Shownotes und auf YouTube natürlich unter diesem Video. Wer die Kreisfragen-Folge noch nicht gesehen, gehört hat, zieht sie euch rein. Das war sehr unterhaltsam, wir hatten richtig viel Spaß und haben, glaube ich, auch beide einiges gelernt über die Geschichte der Formel 1.
Wie immer könnt ihr natürlich
mitraten.
Vielleicht
lernt ihr auch was dazu.
Genau.
Ja, zieht es euch rein.
Genau, und vielleicht noch als letztes zu unserer neuen Folge.
In unserer Vorschau-Folge, und zwar das Podium für das erste Rennen des Jahres 2024. Wie lagen wir denn da? Wollen wir da mal kurz ein bisschen drauf eingehen?
Also ganz schnell machen. Ich habe bei mir nicht so gut ausgeschaut. Ich habe gesagt, Verstappen gewinnt. Das haben wir ja beide gesagt. Das war jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann habe ich aber gesagt, Hamilton auf 2. Das hat nicht so ganz funktioniert. Also er war auf Platz 2, aber im teaminternen Duell war er auf Platz 2 hinter Russell. Das zählt ja nicht. Ich habe gesagt, auf dem Podium steht er auf Platz 2. Und ich habe Charles Leclerc auf Platz 3 gesehen auf dem Podium. Da war dann sein Teamkollege drauf. Du warst ein bisschen näher dran, denn du hast Hamilton durch Perez ausgetauscht und da hast du zumindest mal 2 von 3 richtig, plus dann auch noch den Ferrari-Fahrer, der aber dann halt der Falsche war.
Ja, immerhin. Warum, wieso, weshalb, da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir werden ausführlich ein bisschen drüber sprechen, über die Performance der einzelnen Piloten. Wir haben auch einige, natürlich aus unserer Community, wir fragen ja immer, was ihr so tippt. Tatsächlich lag diesmal auch niemand richtig. Wir hatten so Podiumstipps auch. Verstappen, Sainz, Alonso zum Beispiel war einer. Wäre interessant gewesen, aber dafür war er dann so ein bisschen schwach unterwegs. Verstappen, Leclerc, Lando Norris hat auch jemand gesagt. Leider auch nicht ganz eingetreten. Wir hatten auch jemanden, der war ganz wahnsinnig und hat auf einen Sieg von Charles Leclerc getippt. Verstappen auf 2 und George Russell auf 3. Ja, wäre spannend geworden, aber den Gefallen haben uns die Kollegen auf jeden Fall nicht gemacht. Mal gucken, vielleicht tippen wir, wir dürfen ja am Ende dieser Woche schon wieder das zweite Rennen der Saison tippen in Saudi-Arabien. Ja. Mal gucken, ob es uns da besser geht. Aber würde sagen, wie es den einzelnen Piloten ergangen ist, das schauen wir uns jetzt im Detail an und bewerten das auch, Sebastian. Was hältst du von dieser Idee?
Wir machen das auch wie letztes Jahr, wie wir es am Ende des Jahres eingeführt haben, weil es einfach ein bisschen besser von der Hand und von den Lippen geht. Wir gehen natürlich wieder von dem aktuell letzten Team in der Konstrukteurswertung zum Top-Team in der Konstrukteurswertung. Da hat sich im Vergleich zu letztem Jahr ein bisschen was getan tatsächlich. Und noch dazu gehen wir immer teamweise. Also wir nehmen uns immer gleich die beiden Fahrer von einem Team vor. Wir frühstücken das dann so ab. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und die rote Laterne aktuell liegt nicht mehr bei Haas wie eben ganz lange 2023 in der Saison, sondern bei Alpine. Pleiten, Pech und Pannen, Personalabfluss, ein Auto, das ja nicht so wirklich ausgereift ist. Und Fahrer, die nicht nur sich im Rennen ärgern mussten und in der Qualifikation, dass sie sich mal qualifiziert haben auf 20, Gasly, also sprich letzter, vorletzter dann sein Teamkollege Ocon. Beide haben sich jeweils um zwei Plätze nach vorne gewurschtelt, sind dann Gasly auf 18 respektive Ocon auf 17 gelandet, aber es kann unmöglich die Vorgabe beziehungsweise halt auch das Resultat sein, mit dem sie zufrieden sind. Dementsprechend hat man auch schon vor dem Rennwochenende nach den Testfahrten gehört, dass beide aktuell schon über ihre Berater Kontakt aufnehmen mit Teams, die möglicherweise interessant sein könnten. Also kann ich jetzt, wo wir das ganze Dilemma so langsam verstehen können bei Alpine, auch ganz gut verstehen. Aber Butter bei die Fische, hier kommen wir zu unserer Fahrerwertung. Wie hast du Gasly und Ocon gesehen?
Ich habe sie sehr ähnlich gesehen. Das ist eine der Fahrerpaarungen, die auch im Vorjahr schon sehr dicht beieinander lagen die ganze Zeit. Mal hat der eine die Oberhand, mal hat der andere die Oberhand. Nachdem, dieses Rennen wirklich sehr miserabel lief, das ganze Rennwochenende, habe ich beide auch ähnlich bewertet. Nicht ähnlich, sondern identisch. Von mir kriegen Pierre Gasly und Esteban Ocon jeweils 6 von 10 möglichen Punkten. Warum sehe ich sie ein bisschen besser als der Durchschnitt, den wir normalerweise ja stets vergeben, wenn wir der Meinung sind, dass die Fahrer gar nichts dafür können für ihr Dilemma, ist ja relativ simpel. Esteban Ocon hat nach dem Rennen tatsächlich einen schönen Funkspruch durchgeschickt, hat motivierende Worte am Boxenfunk gefunden für seine Mannschaft. So, hey Leute, es ist das erste Rennen, wir müssen uns verbessern, das ist schon klar, aber ich glaube an euch, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich glaube, dass ihr es schaffen könnt und let's go. Also fand ich eine schöne Geste, schöner Touch. Was ganz Ähnliches hat Pierre Gasly tatsächlich auch gemacht. Das kam noch nicht direkt in der Übertragung, in der Fernsehübertragung. Aber auch er hat sich da sehr, ich sage mal diplomatisch geäußert und appelliert an seine Mannschaft und stärkt dieser Mannschaft dann auch noch den Rücken. Das gibt von mir jeweils einen kleinen Bonuspunkt. Deswegen sehe ich beide mit jeweils 6 von 10 Punkten. Wie hast du es denn gesehen?
Eigentlich ganz ähnlich. Wir haben ja so Phasen, wo wir tatsächlich die gleiche Punktzahl vergeben. Und dieses Mal bin ich voll und ganz bei dir. Erstens, weil sie tatsächlich also zu schlechtes Material haben, um jetzt schon irgendwie bewerten zu können, dass sie da mehr verdient hätten. Also sie haben sich zumindest mal nach vorne gekämpft. Sagen wir mal so, moderat. Aber auf der anderen Seite ist das Auto halt einfach anscheinend das Schlechteste momentan. Was darauf hindeutet, dass sie schon ein bisschen was rausgeholt haben. Wobei man auch sagen muss, eigentlich liegt es vor allem daran, dass Bottas vor allem und auch Sargent ordentlich federn lassen mussten. Also so gesehen wären sie wahrscheinlich dann auch hinten gelandet. Ja, ich gebe ihnen jetzt auch mal 6 von 10, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Fahrer wesentlich besser sind als das Material, das ihnen zur Verfügung steht. Ja. Aber wir müssen halt auch jetzt in der Saison abwarten, was sie jetzt damit anstellen, wie weit sich Alpine möglicherweise weiterentwickelt. Es ist aber wirklich undankbar für die beiden. Ich würde direkt weiterspringen zu Williams. Die haben sich zurückentwickelt auch, wie man jetzt zumindest mal aktuell vermuten möchte. Die haben sich zumindest mal der Quali deutlich besser qualifiziert als die Alpine-Kollegen. Sargent ist auf 18 gelandet, Albon auf 13. Also auch da merkt man wieder, Albon natürlich auch weiterhin mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse, dem lieben Sargent voraus. Im Rennen ging es dann 2 Positionen zurück für Albon auf 15 Und der gute Sergeant konnte gar nicht so viel dafür. Der hatte seinen Lenkrad-Glitch, den haben wir in der letzten Folge auch thematisiert und auch erklärt. Also da gerne mal kurz reinklicken. Findet ihr übrigens sowohl im Podcast als auch auf YouTube mit den Kapitelmarkern relativ schnell, haben wir es seit eigenen Episoden auch für euch eingeführt. Also da könnt ihr von einem zum nächsten Thema relativ bequem springen. Ja, einen Sprung zurück ging es, wie gesagt, für Williams.
Unsere Upgrades.
Ja. Die zünden. Die zünden.
Unsere Upgrades hier kommen auch stetig und zahlreiche, was unseren Podcast, unsere Produktion hier angeht.
Wir tun das unser Bestes.
Nach allen Teams dieses Jahr, dass die das auch so häufig hinkriegen. Ja, auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden
was Fall. Sagst du? Also Sergeant und Williams. Albon.
Genau. Mhm. Alex Albon, ich sag's kurz um, geradeaus, kriegt von mir auch 6 Punkte von 10. Der einzige Grund dafür, warum ich ihn leicht überdurchschnittlich sehe, ist seine hervorragende Quali-Leistung. Ich glaube, dass der Williams jetzt nicht unbedingt auf Platz 13 gehört im Qualifying-Moment. Im Rennen konnte er dann tatsächlich ja nicht so glänzen, hast du schon angesprochen. Der Williams ist noch ein schwieriges Auto, glaube ich. Das müssen die Kollegen erst verstehen, sowohl die Ingenieure als auch natürlich die Piloten. Damit tut sich Logan Sargeant, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Er hatte hier und da wieder Unsicherheiten drin. Im Quali, die erste Runde war ganz gut. Die zweite hat er dann ein bisschen vergurkt wieder. Deswegen bewerte ich Logan Sargeant mit 5 von 10 Punkten. War in Ordnung, darauf kann man aufbauen, auf dieser Leistung. Ja, das ist keine Katastrophe. Aber er muss sich steigern. Ja. Und ich glaube auch, beide Piloten werden sich noch reichlich steigern können, wenn sie mit dem Setup zurechtkommen, wenn sie das Auto auf sich einstellen können. Ja, und wenn sie sich an die Zicken des neuen FW46 gewöhnt haben. Hoffen wir das Beste für sie. Wie gesagt, Logan Sargeant von mir 5 Punkte, Alex Albon 6 Punkte. Wie bewertest du die Kollegen?
Bei mir sieht es gar nicht so viel anders aus und auch hier muss ich sagen, Williams mit Alpine wahrscheinlich sehr schwer einzuschätzen. Vielleicht sogar noch schwieriger, weil das Auto an sich ist wahrscheinlich schon besser als der Alpine. Hat insbesondere auch die Quali-Leistung von Albon gezeigt. Ich glaube, da können sich Gasly und Ocon auf den Kopf stellen, das werden sie so schnell wahrscheinlich nicht hinbekommen. Das ist schon relativ weit vorne. Sergeant, ja, der ist halt noch nicht zu Wunderdingen imstande. Ja, also praktisch best of Non-Alpin-Fahrer, wenn man mal so sehen will. Zumindest mal in der Qualifikation. Und ich glaube aber, dass er im Rennen auch besser ausgeschaut hätte. Also da kann er jetzt nicht viel dafür, dass er das Lenkrad ihm so solche Probleme macht. Ja, deswegen gebe ich ihm auch da mal 6, weil ich glaube, auch er ist besser als das, was sein Material ihn sozusagen erlaubt hat. Bei Albon, ich würde ihm eigentlich aufgrund der Quali-Leistung auch ein bisschen mehr geben wollen. Er hat es schon richtig gut gemacht. Ich würde ihm tatsächlich, weil ich auch weiß, dass er es kann und auch bewiesen hat letzte Saison, tatsächlich auch 7 geben. Also, dass ich jetzt nicht zum vierten Mal eine 6 vergebe. Ich gebe ihm eine 7, das war eine sehr gute Leistung. Und ich glaube, angesichts der Tatsache, dass die ganzen anderen Teams wirklich zu großen Teilen wesentlich bessere Hausaufgaben gemacht haben anscheinend, ist das, glaube ich, ganz fair. Wir kommen zu den Racing Bulls. Da bräuchte man eigentlich nur das C durch das G austauschen. Dann hätten wir die Raging Bulls, also die wütenden Bullen. Und
wow.
Ja.
Wow.
Und dann wären wir auch schon voll beim Thema. Die Kameraden haben sich nämlich richtig gegeben und nicht von ungefähr. Nur ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Die beiden kämpfen ja mutmaßlich um ein Cockpit neben Max Verstappen, vielleicht sogar schon nach Monaco. Da heißt es jetzt tatsächlich schon vermehrt, dass es angeblich da die Option gibt, Perez bei nicht ausreichender Leistung nach Monaco abzusägen oder ab Monaco abzusägen. Und da lauern natürlich beide drauf. Denn Ricciardo kennt sich ja schon aus bei Red Bull. Der hat Max Verstappen, zugegebenermaßen ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber auch mal schlagen können, auch über eine ganze Saison. Und Yuki Tsunoda, der ist ja immer so dieser vielversprechende Nachwuchsfahrer, der aber gar nicht mal mehr so jung ist und jetzt in seiner vierten, glaube ich, Formel-1-Saison ist. Würde mich jetzt nicht komplett täuschen, ja. Und da muss halt jetzt Leistung gebracht werden. Und da ist es jetzt natürlich umso interessanter, denn mit Ricciardo hat er jemanden, der jetzt mit Ausnahme von seiner Leistung bei McLaren, wo er keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, eigentlich schon immer gezeigt hat, dass er einer der oberen Regalfahrer ist sozusagen. Und da muss Tsunoda jetzt definitiv mindestens mal gleichziehen, aber ihn eigentlich schon relativ deutlich schlagen, wenn er eben ins Red Bull Cockpit springen möchte. Wir haben auch gesagt, es wird wahrscheinlich schwierig. Wenn er das nicht schafft, dann ist generell die Formel-1-Karriere in Gefahr. Und bei Ricciardo, der ist ja auch schon ein bisschen älter, sieht es gar nicht mehr so anders aus. Sei es wie sei, Tsunoda hat sich auf 11 qualifiziert. Sehr ordentlich. Ricciardo auf 14. Nicht ganz so, aber auch da, es war sehr, sehr knapp. Und im Rennen haben sie dann geswappt. Ricciardo auf 5, auf 13 hat er sich nach vorne gearbeitet um eine Position und Tsunoda ist ein bisschen dahin gefallen auf 14. So, jetzt noch als Mini-Information. Ricciardo war an einer anderen Reifenstrategie unterwegs. Er hat am Ende die Soften gehabt, hat dadurch sehr viel auch gewonnen. Das war anscheinend die bessere Strategie. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du den beiden Kameraden gibst. Jetzt mal ganz unabhängig von der Tatsache, dass Tsunoda natürlich fuchsteufelswild war, als der ein paar Runden vor Schluss den viel, viel schnelleren Ricciardo auf den besseren Reifen dann vorbeilassen musste.
Nee, das mache ich nämlich nicht unabhängig davon. Bei mir kriegt der Yuki Tsunoda dafür nämlich tatsächlich Punktabzug. Dafür, dass er dem Team nicht gehorcht hat, nicht sofort gehorcht hat, so ein bisschen. Bisschen Punktabzug, ja, und richtig Punktabzug gebe ich ihm dafür, dass er nach der Zielflagge da so ein dämliches Manöver geritten hat. Ja, der hat sich da neben seinen Teamkollegen gesetzt, ihn sich komplett an ihm vorbeigebremst. Also, wenn Ricciardo da nicht aufgepasst hätte, hätte es da richtig krachen können. Also, eine komplett unnötige Harakiri-Nummer. Da war richtig Wut im Bauch beim Yuki und ja, klar, geht um alles. Ja. Aber wie Daniel Ricciardo das auch schon danach richtig analysiert hat, meiner Meinung nach, das war einfach sehr unerwachsen und die haben ja vorher drüber gesprochen, was da wahrscheinlich passieren wird und dass es zu dieser Situation kommen kann. Und dass er dann so ungehalten ist und dann wirklich nach der Zielflagge so eine Nummer reitet, hat mir nicht gefallen. Die Quali-Leistung von Tsunoda fand ich aber sensationell. Der wäre ja um wenige Tausendstel fast ins Q3 eingezogen. Das wäre eine richtig gute Leistung gewesen. Im Rennen, ja gut, ging es dann nicht mehr so richtig nach vorne für die Racing Bulls. Das ging beiden mehr oder weniger so, ja, die hingen dann da hinter Magnussen und Zhou Guanyu fest. Trotzdem, wie gesagt, Punktabzug für diese völlig wilde, unnötige Mistnummer. Yuki Tsunoda kriegt von mir 5 Punkte. Danny Rick kriegt von mir entsprechend mehr, und zwar 7 Punkte. Bei ihm war im Qualifying ein kleiner Schlenker drin, ganz ähnlich wie bei Lewis Hamilton, da sprechen wir sicher gleich noch drüber. Hätte besser laufen können im Quali, dann wäre er vielleicht auch auf 11, 12, irgendwie sowas. Ganz neben seinem Teamkollegen wahrscheinlich in der Nähe da. Im Rennen hätte er vielleicht mit der alternativen Strategie mehr reißen können, wenn sein Rennen normal verlaufen wäre. Auch wenn Yuki Tsunoda ihn 2-3 Runden vorher vorbeigelassen hätte, wäre womöglich ein 11. Rang noch drin gewesen für Danny Rick. Ist jetzt nicht berühmt, aber ein solider Start ins neue Jahr. Wir erinnern uns, das Team, das letztes Jahr noch Alpha Tauri hieß, ist ganz miserabel gestartet und konnte sich dann im Laufe des Jahres sehr gut nach vorne arbeiten. Die Ausgangsbasis sieht auf jeden Fall schon ordentlich aus, deutlich besser meiner Meinung nach. Und darauf kann man aufbauen. Wie bewertest du die Kollegen? Sag mal an.
Gar nicht mal so anders als du. Ich gebe Daniel Ricciardo 6 Punkte. Auch da wieder so ein bisschen deswegen, weil die Racing Bulls noch ein bisschen schwer einzuschätzen sind. Sie sind nicht schlecht, sie sind eigentlich gar nicht mal so langsam, aber schlechter, als man es sich erhofft hätte. Er hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht über das ganze Wochenende, sehr solide. Ich kann aber, wie gesagt, es noch nicht so richtig einschätzen. Und auch da er jetzt seit seinem Comeback auch relativ frisch auch wieder in der Formel 1 ist, da er auch eine Weile verletzt war nach seinem unglücklichen Unfall in Ungarn, würde ich ihm jetzt nicht wie Albon mal als Benefit of Doubt sozusagen 7 Punkte geben, sondern bleibt bei 6. Aber wie gesagt, mit der Notiz, dass er wirklich einen tollen Job gemacht hat übers Wochenende. Bin da gespannt, was noch so kommt. Bei Yuki Tsunoda gebe ich sogar noch einen Punkt weniger als du, weil ich finde, da hat er sich jetzt auch tief ins Abseits geschossen, wenn er nicht richtig großartige Leistung bringt demnächst, weil er natürlich als Fahrer in einem Spitzenteam auch Ruhe bewahren muss. Und wer den Perez ersetzen will, der muss nicht nur besser fahren als den Perez oder mindestens genauso gut fahren, sondern der muss auch Ruhe mitbringen. Und eins muss man Sergio Perez lassen. Der Typ ist zumindest nach außen hin. Auf der Strecke hat er öfters mal dann letzte Saison Fehler gemacht und hat Nervosität und Nerven gezeigt. Mhm. Aber in Interviews war er immer ruhig, hat nie geschossen gegen das Team, hat immer versucht, da seine Leistung zu bringen. Und das muss man ihm schon hoch anrechnen. Und Tsunoda, jemanden zu kreuzen nach dem Rennen, dass man mal so irgendwie einen blöden Spruch bringt, das kann passieren, das kann jedem mal passieren. Aber Tsunoda ist da, also selbst ein Max Verstappen, der ja hoch emotional ist, würde sowas, glaube ich, nicht machen. Und da ist er also nicht erwachsen genug einfach. Das ist schon schade, weil eigentlich ist er auf der anderen Seite echt ein netter Kerl. Aber in solchen Szenen hat er sich da nicht im Griff. Ich bin total für Emotionen, aber so dieses Schneiden fand ich auch ganz schlimm. War natürlich irgendwie spektakulär anzuschauen und entertaining irgendwie, aber auch irgendwie schade, weil ja gerade Danny Rick ist jetzt kein Teamkollege, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, der einen irgendwie hinterrücks terrorisiert. Und selbst dann macht man sowas nicht. Also um es kurz zu machen, 4 für Yuki, 6 für Danny Rick und wir springen zu Haas. Die sind tatsächlich überraschend stark in die Saison gestartet. Magnussen auf Platz 15 qualifiziert. Letztes Jahr, glaube ich, ist es auch eher eine gute Leistung wäre das gewesen. Dieses Jahr weiß man es noch nicht so genau, was der Haas so hergibt. Hülkenberg hat es wieder mal in Q3 geschafft. Das hat er ja schon öfters gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Aber die eigentliche Überraschung...
Extra Applaus von mir.
Die eigentliche Überraschung, und auch da gibt es fast einen extra Applaus, dass es wert ist, ist, dass Herr Kevin Magnussen auch in... Ich habe Kevin gesagt, nicht Jan. Wow. ja. Kevin Magnussen, Kevin Jan Magnussen übrigens auch, also der hat wie gesagt den zweiten Vornamen, habe ich auch schon mal erwähnt, von seinem Vater anscheinend übernommen. So, ist 12. geworden im Rennen, also hat sich um 3 Plätze nach vorne gekämpft und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für den Haas generell und aber auch für Magnussen, weil der im Rennen auch tendenziell nicht ganz so stark unterwegs war, vor allem im Vergleich zu Hülkenberg und der Haas hat ja letztes Jahr extrem abgebaut im Rennen, da war auch für Hülkenberg nur noch Schadensbegrenzung drin. Der hat auch dieses Mal mit Schadensbegrenzung zu tun gehabt, aber nicht, weil der Haas ihn im Stich gelassen hat, sondern weil er einen Schubser gekriegt hat, unabsichtlich von Bottas, rein in Lance Stroll und dann ist halt nicht mehr so viel drin gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Das waren eigentlich ordentliche Leistungen, was sagst du?
Ja, da stimme ich zu. Das war eigentlich sehr ordentlich. Wir waren, oder alle waren überrascht, auch alle Experten waren überrascht, dass Haas die Reifen relativ gut im Griff hatte. Gerade auf diesem wirklich schwierigen Kurs für die Reifen, wir haben es ja mehrfach schon angesprochen. Bahrain ist so eine der härtesten Strecken, vor allem für die Hinterreifen. Dass die Walzen da nicht komplett eingebrochen sind am Haas, das ist schon eine positive Überraschung. Die Race Pace war generell da.
Ja.
Und die Fahrer haben es auch gut umgesetzt. Nico Hülkenberg war streckenweise oder über weite Teile des Rennens genauso schnell wie Alonso im Aston Martin. Also
sogar der 9. schnellste insgesamt. Also wenn man mal die Durchschnittszeit dann nimmt.
Ja.
Wahnsinn eigentlich.
Aller Ehren wert. Er war natürlich nach dieser unglücklichen ersten Runde gezwungen, eine alternative Strategie zu fahren. Er hat dann den Reifen gewechselt. Cool. Er war dann auf Hard unterwegs. Und dieser Schubser am Anfang, ich glaube, bin da nicht ganz bei dir, dass er von Bottas angeschubst wurde und dann in den Stroll reingerauscht ist. Ich glaube, es war ein bisschen umgekehrt. Der Hülkenberg hat sich selbst vertan. Ist dem Lance Stroll dann ins Heck gekracht und Bottas hinter ihm hat sich auch verzahnt und ist dann im Hülkenberg seinerseits ein bisschen ins Heck gekracht. Müsste man jetzt nochmal angucken. Ja, so
kann sein, dass ich da falsch gegangen.
Ja, war für alle unglücklich. Lance Stroll wurde umgedreht, musste das Feld von hinten aufrollen. Nico Hülkenberg hatte ein beschädigtes Auto, musste an die Box. Und der gute Bottas ist auch mit einem krummen Frontflügel rumgefahren die ganze Zeit. Das hat sicher auch nicht geholfen.
Ja.
Passiert aber, ja. Erste
genau, Runde, das ist so die Quintessenz.
Rechne ich keinem allzu schlimm an. Das kann einfach mal passieren. Der klassische Rennzwischenfall sozusagen. Nico Hülkenberg kriegt von mir für diese vor allem tolle Quali-Leistung und für dieses sehr solide Rennen 8 Punkte. Das hat mir sehr gut gefallen. Kevin Magnussen war ähnlich gut. Ja. Mich fast so stark gesehen wie Nico Hülkenberg. Leichte Defizite im Qualifying natürlich, das war schade. Trotzdem im Rennen hat er sich sehr gut rehabilitiert und ja, war gar nicht so weit weg von den Punkten, muss man natürlich sagen. Von mir kriegt er 7 Punkte. Hülkenberg 8, Magnussen 7. Was sagst du?
Ja, auch da bin ich einen Punkt auseinander, jeweils von den beiden Fahrern, so wie du, aber auch von dir, denn ich gebe Magnussen...
Du bist streng heute.
Ich bin heute ziemlich streng, ja, aber vielleicht liegt es wirklich am ersten Rennen. Also zumindest ist es bei mir gerade so die Logik. Also ich gebe Magnussen 6 Punkte und Hülkenberg 7. Bin aber bei der Argumentation voll und ganz bei dir. Ich bin wirklich mal gespannt. Also die nächsten 2 Rennen sind ja jetzt relativ nah vor der Tür auch schon wieder. Und vor allem, glaube ich, dass nach Australien, nach Melbourne, da ist man sich dann, glaube ich, schon sehr sicher. Da kommen wahrscheinlich auch schon die ersten Upgrades, aber da ist das Kräfteverhältnis nochmal ein bisschen klarer. Und dann hat man auch so ein paar mehr Samples sozusagen von verschiedenen Strecken, die also auch ein bisschen unterschiedliche Charakteristiken haben. Und wie ich sage es auch immer wieder gerne, also 6 ist keine schlechte Wertung. Also 5 ist für mich ein solides Rennen. Keine Highlights, aber auch keine Fehler gemacht. Großartige im Normalfall. Und Magnussen hat das wirklich sauber gemacht. Hülkenberg wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich noch weiter vorne gelandet. Er findet trotzdem, dass er da letztes Jahr ein paar bessere Leistungen noch gebracht hat. Und wie gesagt, ich kann den Haas noch nicht so ganz einschätzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der eigentlich noch ein bisschen stärker ist, als wir den jetzt gerade sehen. Aber nichtsdestotrotz sicherlich zwei sehr gute Leistungen. Wir sind angekommen bei Sauber. Joe Guanyu und Valtteri Bottas. Die beiden sind nicht so gut gestartet in der Quali. Joe auf 17, Bottas auf 16.
Ja.
Da wieder bei Bottas.
Bei dem Q1 ausgeschieden schon.
Bei dem Q1 ausgeschieden, obwohl Bottas als guter Qualifier bekannt ist. Zumindest mal seinen Teamkollegen geschlagen. Dann kann man natürlich nicht mehr so wirklich nachvollziehen.
Eine Tausendstel übrigens. Die lagen eine Tausendstel Sekunde auseinander, die beiden.
Was auch heftig ist, ja. Also das ist eigentlich sind sie gleich schnell gewesen, wenn man so will. Ne? Also eine Tausendstel ist ja wirklich nur auf dem Papier wirklich noch ein Unterschied. Das ist schon echt heftig.
Genau.
Aber Bottas dann mit dem Pech, wie gesagt, ist in der ersten Kurve gleich beschädigt worden und hat dann einen langen Boxenstopp gehabt. Also das war nichts, ist dann ja Vorletzter geworden. Und Joe Guanyu hat es fast in die Punkte geschafft, war bis kurz vor Schluss sogar in den Punkten drinnen, hat da aber die Pace von Alonso nicht mitgehen können wurde dann so ein bisschen aufgefressen. Aber dass es überhaupt so weit nach vorne gebracht hat, das ist schon echt respektabel. Hat fast schon Albon'sche Züge, muss ich sagen.
Ja,
und
tatsächlich, daran hat es mich erinnert, ja.
Ja, jetzt nehme ich dir das mal vorweg, weil dann sage ich gleich meine Wertungen. Also Joe gebe ich dafür wirklich 8.
Ja, hau rein.
Direkt. 8 Punkte für Joe und 6 Punkte für Bottas. Wie gesagt, Bottas kann ich nicht so gut einschätzen. Ich glaube aber, er hat eine ähnlich gute Leistung gezeigt. Deswegen gebe ich ihm jetzt keine 5, was ja normalerweise so die neutrale Wertung ist, wenn man so weit dann hinten ist wegen Defekt oder Pech. Deswegen auch da, in der Hinsicht bin ich heute nicht streng, sondern gebe dann immer ein Pünktchen mehr. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also so falsch, also so anders kannst du ja nicht liegen von der Argumentation zumindest.
Ganz ähnliche Kiste. Bottas hat halt schon wieder alles Pech der Welt für sich gebucht irgendwie. Das kennen wir aus der letzten Saison schon, wie oft wir da irgendwie über dem Kopf geschüttelt haben, was da wieder schiefgelaufen ist. Bei Valtteri ganz ähnlich in diesem Rennen. Ja, die Kollision in der ersten Startrunde war halt, passiert, war Mist. Aber dass er dann, 53, 54 Sekunden an der Box steht, weil wieder irgendein Reifen klemmt. Ja. Das kannst du nicht
ausdenken. Das war kein Reifen. Es war die Mutter. Das war das Problem.
Naja,
da mussten sie dann auch
Wechsel halt vorne links
hinklopfen und so. Es war beim Reifenwechsel klar.
Ja. Er hat es auf jeden Fall sportlich gesehen. Er hat dann gelacht hinterher. Es war sein zweitlängster Boxenstopp. Wir erinnern uns zu seiner Mercedes-Zeit, hat er bei Mercedes, Mercedes natürlich, in Monaco, wollte ich sagen, hat er diesen, was war es dann, anderthalb Tage hat es gebraucht, bis sie wirklich die Mutter dann von der Achse geklopft hatten.
Gottes
die Mechaniker, also. Da hat sich ja komplett irgendwas verkeilt. Ganz ähnlich geartete Geschichte auch in Bahrain diesmal. Hatten sie nach knapp einer Minute dann immerhin gefixt. Aber da war das Rennen natürlich schon gelaufen. Da kann er nichts dafür. Glaube, von der Pace war er trotzdem solide unterwegs.
Ja.
Und entsprechend kriegt er von mir auch solide 6 Punkte. Bei Joe Guanyu bin ich ganz deiner Meinung im Prinzip. Ich gebe ihm aber keine 8, sondern nur 7 Punkte. Ich fand seine Leistung übers Wochenende hinweg einen Hauch besser als Bottas. Er hatte halt das Pech nicht. Bin mir sicher, Bottas wäre da auch in der gleichen Gegend rumgefahren, wenn es bei ihm rund gelaufen wäre. Aber das macht Mut auf jeden Fall. Also Sauber fand ich überraschend weit vorne auf dieser Strecke. Da bin ich gespannt, was da noch geht. Und wenn beide Piloten sich vielleicht doch mal zu Leistungen anstacheln, wie wir uns das ja immer wünschen, wenn wir mal ein bisschen weniger harmonisch miteinander umgehen, dann geht es vielleicht richtig voran. Auch die fahren um ihre Zukunft, das darf man nicht vergessen. Also die können sich da keinen Kuscheln-Kuscheln-Kurs erlauben dieses Jahr, auch untereinander nicht. Die müssen richtig Vollgas geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal gucken. Also Joe Guanyu, super Leistung, 7 Punkte von mir, Bottas unter Vorbehalt mit dem ganzen Pech, 6 Punkte.
So, und damit sind wir bei der Halbzeit. Wir haben jetzt sozusagen alle Teams, die nicht in den Punkten gelandet sind. 5 von 10 Teams haben wir behandelt. Muss ja auch nicht unbedingt so sein, in jedem Rennen, dass es dann so ist. Im ersten ist es aber so. Und damit kommen wir jetzt zu einer möglichen Punktevergabe von uns beiden, denn wir kommen zu unserer beliebten Quiz-Sendung. Ich hoffe, dass sie gut ist. Schreibt uns auch gerne, was ihr davon haltet, in die Kommentare rein. Im Kreis Fragen. Und damit würde ich sagen, Dave startet auch hier die Saison 2024 mit einer neuen Runde.
Kreisfragen.
Uiuiui, Dave.
Yeah.
Es ist wieder soweit. Wir stellen uns jeweils eine Formel 1 Wissensfrage. Dave mir, ich Dave. Ihr dürft natürlich gerne mitraten. Und ich mach's dir heute nicht so leicht.
Ah,
so. Willst du anfangen und die Frage mir stellen oder andersrum?
Ich fange gerne an. Meine ist, ist gewissermaßen eine Schätzfrage, es sei denn, dir ist die Statistik auch schon über den Weg gelaufen und du hast es dir zufällig gemerkt.
Wahrscheinlich nicht.
Naja, dann hast du auf jeden Fall eine garantiert 10%ige Chance, richtig zu liegen. Folgendermaßen, pass auf, meine Frage lautet: Das Ergebnis in Bahrain brachte für Red Bull den Doppelsieg Nummer 29 der Teamgeschichte. Damit ist das Team natürlich unter den Top 10 in der F1-Geschichte, also in der ganzen Historie der Formel 1. Aber auf welchem Platz genau liegen sie denn da in dieser Tabelle? Das möchte ich jetzt heute von dir wissen. 29 Doppelsiege. Welche Mannschaften hatten mehr, welche hatten weniger?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ein bisschen Bedenkzeit.
Ja, okay. Also, ich gehe mal so ein paar durch, von denen ich glaube, dass sie mehr Doppelsiege hatten.
Das ist clever.
Ja.
Ich kann dir helfen. Ich kann dir sagen, ob es stimmt oder nicht.
Ich sag's mir aber erst am Schluss. Ich versuche das jetzt auch relativ schmerzlos zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig viele gibt, die ich außer Acht lasse. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein oder andere gibt, das zwar viele Doppelsiege hat, aber dann doch hinter Red Bull ist. Die hatten ja inzwischen auch schon recht viele. Also, ich mach's. Von allen, die ich so kenne, bin ich mir sicher, dass sowohl Ferrari als auch Mercedes, glaube ich, auch noch vor ihnen sein müssten. Williams und McLaren würde ich auch vermuten. Das heißt also, sind sie vielleicht auf Platz 5. Jetzt überlege ich gerade noch, ob es andere Teams gibt und vielleicht auch nochmal eine kurze Gedenksekunde, ob eins von den gerade genannten Teams vielleicht dann doch irgendwie hinter denen landen könnte. Ich denke da so insbesondere an so ein paar Teamkollegen, die nicht so stark waren. Auf der anderen Seite, so wahnsinnig viele Doppelsiege hat jetzt in der Dominanzzeit von Max Verstappen zumindest letzte Saison nicht gegeben. 22 muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich schon gar nicht mehr, wie viele Doppelsiege es gegeben hat. Und davor in der Red Bull Dominanz-Ära.
Dann machen wir es doch mal kurz. Schau mal, ich unterbreche dich jetzt an dieser Stelle, bevor du mich jetzt weiter verhaspelst und verquatscht.
Ist schon falsch.
Du hast es hundertprozentig korrekt analysiert. Sie liegen auf Rang 5 und
wunderbar.
Genau diese vier Teams, die du genannt hast, liegen vor ihnen. Williams hat 33 Doppelsiege, die sind ein bisschen davor. McLaren hat 48, das ist schon ein ganzes Stück. Mercedes liegt bei 59 und Ferrari ist an Platz 1 mit 85 Doppelsiegen in der Geschichte. Super geil. Einen Punkt für dich.
Kannst du mir noch schnell die Plätze 6 bis 10 runterbeten? Das würde mich jetzt vor allem interessieren, da habe ich keine Ahnung.
Die kann ich dir gerade nicht runterbeten, die habe ich mir nicht notiert, aber da lagen Teams wie Tyrrell, glaube ich, BRM und so, die hatten aber alle im einstelligen Bereich. Also das ist schon so 60er, 70er Jahre.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Team Lotus war, glaube ich, gar nicht dabei. Ich schick's dir nachher, dann kannst du mal gucken. Also,
ja. Vielleicht können wir es ja im Nachhinein noch einblenden, mal schauen, aber ja, wäre cool.
Ja, genau. Wir können ja die ganze Tabelle dann einblenden für alle YouTube-Zuschauer. Müsst ihr dann halt gucken, wer unseren Podcast hört. Guckt da mal rein.
Dann springen wir jetzt flink zu meiner Frage.
Ja, auf jeden Fall. So, super gemacht, auf jeden Fall. Glückwunsch.
Vielen Dank, Dave. Dann werde ich aus reiner Euphorie die Frage ein bisschen, also die Antwortmöglichkeiten für dich ein bisschen einfacher machen, weil eigentlich wollte ich gemein sein. Ja, okay. Das werde ich wahrscheinlich Ende der Saison nochmal bereuen, aber schauen wir mal. So, alle, die länger zuschauen und diese Serie kennen, die wissen, dass ich gerne aktuelle Ereignisse nutze und dann historische Fragen dazu stelle, die so ein bisschen was damit zu tun haben und so auch dieses Mal. Nachdem wir unsere letzte im Kreis Fragen-Folge, unser großes Special gemacht haben, gab es eine riesengroße Meldung, und zwar, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt. Er ist da, nicht der erste Fahrer, der erste Top-Fahrer, der zu Ferrari wechselt. Er ist auch bei weitem nicht der erste, das habe ich auch schon leicht einen Tipp gegeben, britische Top-Fahrer, der zu Ferrari gewechselt oder für Ferrari gefahren ist.
Okay.
Der wievielte Fahrer in der Geschichte des Teams Ferrari, Scuderia Ferrari in der Formel 1, der wievielte britische Fahrer ist Lewis Hamilton, wenn er 2025 zu Ferrari stößt?
Oh.
Also mit anderen Worten,
genau
wie viele... du darfst dich in einem Plus-Minus-3-Feld bewegen.
Oh, okay. Da bin also, ich gespannt.
Okay. Wie viele vorher und dann eher sozusagen der wievielte? Genau.
Ja, ja, ja. Also vor Lewis Hamilton bei Ferrari sind gefahren Nigel Mansell auf jeden Fall, Brite. Wen hatten wir dann noch alles? War Phil Hill nicht sogar Weltmeister auf Ferrari? Ah, der war aber Ami, oder? Der ist kein Brite.
Oh, der, je, war, je. Der war Ami, ja, tatsächlich, ja.
Mhm. Tatsächlich habe ich sogar mal was gesehen in die Richtung. Ich habe es mir aber nicht gemerkt. Es waren auf jeden Fall einige, aber mir fällt jetzt gerade auch keiner mehr ein. Das ist ein bisschen peinlich. Ich schiebe das jetzt mal auf die Aspirin, die ich mir vorhin reingepfiffen habe.
Ich glaube, so peinlich muss dir das nicht sein, weil da waren jetzt nicht die absolut großen Namen dabei unbedingt.
Ja, ich gehe gerade mal ein bisschen durch, wenn es da alles gegeben haben könnte, aber die meisten gingen ja auch eine ganze Weile zurück. Also in den letzten 30 Jahren war, glaube ich, Menzel der einzige Brite, der bei Ferrari unterwegs war, ne?
Ja, es gab schon noch ein paar andere. Also wenn ich es dir sage, dann wird es wahrscheinlich bei dir auch klingen.
Ja gut, Eddie Irvine kann man zählen, aber der ist eigentlich Ire.
Aber gut, zählt rein, ja, zählt. Ja, genau.
Gut,
ja.
Nehmen wir den noch mit rein auf jeden Fall. Wen hat man denn da noch? Boah. In der letzten Zeit? Weiß ich nicht. Geht alles vorher. Jody Scheckter war Südafrikaner, der zählt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sage trotzdem einfach mal ins Blaue hinein mal eine Zahl und sag einfach mal, vor Lewis Hamilton waren es 6 und er ist dann der 7. Keine Ahnung.
Ich wollte am Anfang dir 5 plus minus geben, das hätte dir aber auch nichts geholfen. Er wäre tatsächlich der 15. Wenn er nächstes Jahr. Rein. Und ich,
dann sag mal ein paar Namen. Jetzt,
ich spiele sie mal alle runter. Ich hoffe, ich überspringe keinen. Also Roger Laurent, Roy Salvadori, der klingt nicht britisch, ist er aber, zumindest mal der Vorname. Ist bitte. Jonathan Williams, Derek Bell, Rick Parnell. Wen haben wir noch? Dann haben wir Cliff Allison, Mike Parks, Tony Brooks, Peter Whitehead. Dann haben wir Peter Collins. Und wir haben natürlich neben John Surtees und Nigel Mansell, ist das sicherlich der eigentlich bekannteste. Eddie Irvine haben wir auch. Mike Hawthorn hat tatsächlich auch für Ferrari unten gedreht. Und okay, dann ist
Weltmeister
eben.
Weltmeister auf Ferrari, oder?
Ja, und der liebe Hamilton ist dann Nummer 15 tatsächlich.
Ja, crazy. Ja. Siehst du mal.
Fun Fact, die Frage nehme ich dir gleich mal weg. Wie viele deutsche Fahrer gab es bisher, die für Ferrari gefahren sind? Es gab 4. Kurt Adolf, das war hier, wenn ich. Das ist das hier. Ist hier, glaube ich, nämlich sogar nach.
Prähistorisch.
Wolfgang Grafberge von Trips ist auch gefahren. Ja. Sebastian Vettel und Michael Schumacher. Und das war es dann auch schon. Also von daher, auch da ist noch Potenzial. Vielleicht kommt ja Hülkenberg irgendwann auch zur Ferrari. Schauen wir mal. Weil darf er noch Träume haben. Ja. Okay, dann würde ich sagen:
1:0 für dich. Respekt.
Vielleicht die einzige Führungsrunde sozusagen bei im Kreis Fragen in dieser Saison. Wir werden schauen. Bin mal gespannt. Ihr dürft uns übrigens auch gerne Fragen schicken per PM, die wir uns dann gegenseitig stellen können. Das landet dann aber meistens bei Dave. Das heißt, der kann dann fiese Fragen aufnehmen. Ja, vielleicht überlegen wir uns auch nochmal ein System, wo wir das Ganze irgendwie uns dann ausspielen lassen können. Vielleicht kennt ihr auch ein cooles Tool, mit dem man das machen kann. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass ich 1:0 in Führung gegangen bin. Ein historischer Vorsprung jetzt, der hoffentlich lange anhalten wird. Und dementsprechend passt es mit. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir gleich
zurück im Geschehen.
Sind wir zurück im Geschehen und widmen uns den Teams, die dann auch tatsächlich Punkte eingesammelt haben. Und da fangen wir an mit Aston Martin. Die haben insgesamt 3 Punkte sich gekrallt. Und zwar in Form von, oder in Person von Fernando Alonso, dem Methusalem im Feld, der gefühlt schon 3 Jahrzehnte irgendwie gefahren ist. Dann Lance Stroll. Und die haben sich sehr unterschiedlich qualifiziert. Fernando Alonso auf Position 6. Lance Stroll auf 12 und im Rennen waren sie dann wieder recht nah beieinander. hätte man so nicht kommen sehen, vor allem nach dem Dreher von Stroll. Es gab ja auch keine Safety-Car-Phase oder so. Also das war schon aller Ehren wert. Und ja, um es kurz zu machen, Alonso ist auf 9 gelandet und Stroll auf 10. Also rein positionstechnisch nicht weit hinter ihm. Wie bewertest du die beiden Kameraden?
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss noch meine Meinung hier ein bisschen revidieren. Ich habe bei Fernando Alonso im Moment 8 Punkte stehen, 8 von 10. Die gebe ich ihm auch gerne. Also seine Quali-Leistung war tatsächlich überragend. Er hat da wirklich deutlich besser performt, als es das Auto eigentlich hergegeben hat. Das haben wir dann im Rennen gesehen. Da ging es für den Spanier, naja, konstant nach hinten. Konnte aber nicht viel für, ja. Da war einfach nicht mehr Tempo drin in der Kiste. Er hat getan, was er konnte. Er hat aber auch keine wilden Harakiri-Aktionen gefahren. Wenn er wusste, dass der Pilot hinter ihm deutlich schneller ist, hat er ihn auch mehr oder weniger kampflos ziehen lassen, hat dann versucht, sein Rennen durchzudrücken. Ich glaube, er war auch relativ lange auf dem ersten Reifensatz unterwegs. Er hat versucht, wieder so eine Alonso-Strategie zu fahren, dass er dann tief ins Rennen reinfährt und dass er hinten raus dann auf frischeren Reifen noch ein bisschen was gut machen kann. Das klappt für ihn ja oft sehr gut. Hat in Bahrain jetzt sich hingehauen. Dennoch war es eine starke Leistung für mich von Alonso und auch für ihn gilt, so ist das erste Rennen des Jahres eine gute Basis. Nicht so gut wie im Vorjahr. Ja. Vor einem Jahr sah das für Aston Martin noch deutlich besser aus und Alonso konnte ja das ein oder andere Podium einfahren. So weit sind wir jetzt nicht dieses Jahr, aber ich glaube, die Basis ist trotzdem gut. Wenn sie das Auto verstehen, das ordentlich weiterentwickeln, kann Aston Martin auf anderen Strecken auch auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Und Alonso ist motiviert wie eh und je. War eine gute Leistung. Bei Lance Stroll habe ich im Moment hier 7 Punkte stehen. Ich gehe aber tatsächlich rauf und gebe ihm 8. Weil seine Leistung im Rennen wirklich hervorragend war. Also wie er sich da vom letzten Platz nach vorne gekämpft hat, sehr sauberes Rennen gefahren ist, sehr vernünftiges Rennen und er war motiviert. Das ist jetzt nicht selbstverständlich bei Lance Stroll. Zumindest macht er oft den Eindruck, dass er so ein bisschen lustlos daherkommt. Da gab es im vergangenen Jahr auch kuriose Szenen schon fast. Er war richtig gut drauf. Er hat auch gelacht nach dem Rennen. Das fand ich eine lustige Szene. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast. Der lag sich da mit Alonso in den Armen. Die haben sich umarmt nach dem Rennen. Und Lance Stroll hat dann gelacht und meinte so, na, bist froh, dass du jetzt nicht bei Alpine bist, oder? So zwinker, zwinker. Ja. Ach, das war natürlich nicht ohne. Fies, aber ja, starke Leistung von Lance Stroll. Alonso ebenso. Kriegen beide 8 Punkte von mir. Wie hast du die Leistung gesehen?
Ja, ich gebe Alonso tatsächlich einen weniger. Einfach der Tatsache geschuldet, dass er eigentlich schon von der Klasse her schon überall Lance Stroll anzusiedeln ist und der ihm eigentlich ebenbürtig war, wenn man mal jetzt den Dreher rausnimmt, der ihn ja wirklich viel gekostet hat. Er ist am Ende 20 Sekunden hinter Alonso ins Ziel gekommen und das würde ich jetzt mal schätzen, ist auch ungefähr das, was ihn dieser Dreher gekostet hat. Im Endeffekt hat er also wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und das passiert ab und zu mal, also Lance Stroll, dass der da relativ nah an Alonso dran ist von der Leistung. Also gleich zum Saisonstart. Gut, er ist auf letzte Saison gut reingestartet, hat dann auch relativ bald relativ stark abgebaut. Aber vielleicht ist er ja einfach jetzt mit dem neuen Mindset einfach nochmal stärker. Profitiert natürlich auch sicherlich auch von Fernando Alonso. Genau.
Entschuldigung.
Der hat natürlich nicht immer den Welpenschutz auf alle Ewigkeit. Ne? Der ist ja der Sohn, für die, die es nicht wissen, von dem Teamchef, oder was heißt Teamchef, von dem Besitzer des Teams. Er ist nicht Teamchef, sondern Besitzer. Teamchef ist Mike Krug. Und da muss Lance Stroll natürlich zeigen, dass er da nicht nur einfach den Söhnchenbonus hat, sondern halt auch ein guter Racer ist, der auch, also das wissen wir, dass er ein guter Racer ist, aber dass er das auch regelmäßig zeigen kann, dass er da wirklich eine besondere Klasse aufweist. Und die besondere Klasse zeigt er ab und zu, aber halt nicht dauerhaft. Aber jetzt an dem Wochenende fand ich das wirklich tipptopp. Sowohl im Qualifying vielleicht nicht ganz so, aber auch da war es so relativ knapp. Da, wie gesagt, mini kleine Fehler oder eine nicht perfekte Runde können da auch schon recht direkt ein paar Positionen kosten. Von daher 8 für ihn und 7 für Alonso. Damit springen wir zu McLaren, die jetzt aktuell vierte Kraft sind. Mit insgesamt 10 Punkten. Norris und Piastri im Rennen und auch in der Qualifikation recht nah beieinander. Also Norris hat sich qualifiziert auf 7, Piastri auf 8. Da ist der Teamleader Norris genauso vor ihm geblieben, dem Youngster Piastri, wie auch im Rennen. Da ist nämlich Norris einen Platz nach vorne auf 6. Und Piastri hat zumindest mal seine Position 8 gehalten. Schätzt du die Geschichte ein mit den beiden?
Ah, das war ein sehr solider Saisonstart von den beiden. Bahrain ist keine Strecke, die dem McLaren besonders gut liegt, traditionell schon. Ja, das Auto hat andere Stärken, besonders in schnellen Kurven. Da rechne ich schon beim nächsten Rennen in Saudi-Arabien mit ein bisschen mehr Power. Ich sehe die McLaren da wahrscheinlich weiter vorne als nur vierte Kraft. Könnte mir vorstellen, dass die da wirklich vielleicht hinter Red Bull oder sogar mit den Red Bull irgendwie vorne und mitmischen. Mal sehen, ob es so kommt. Für den Saisonstart in Bahrain war es sehr solide. Sie sind gut aus den Startlöchern gekommen. Das Auto ist auch hier eine gesunde Weiterentwicklung und ein sehr gutes Fundament für die nächsten 2 Jahre. Auch das haben wir schon mehrfach angesprochen. Diese Autos, wie sie jetzt an den Start gegangen sind in Bahrain, werden natürlich weiterentwickelt, aber in ihrer Grundform, in ihrem Grundkonzept für die Saison 2024 und 2025 gefahren. Denn ab dem 1. Januar 2025 werden wahrscheinlich die allermeisten Mannschaften mit voller Kraft auf das Jahr 26 entwickeln. Denn erst ab dem 1. Januar 2025 dürfen sie das offiziell. Das wird auch spannend. Aber ich glaube, McLaren hat da was Ordentliches unterm Hintern und die beiden Piloten haben das Beste draus gemacht. Richtige Glanzlichter konnten sie nicht setzen, aber sie haben auch keine verrückten Dinge gemacht. Piastri hatte ein bisschen Pech, dass er nach seinem Boxenstopp hinter Lewis Hamilton dann gefallen ist. Wäre er vorne geblieben, hätte er vielleicht auch vor Lewis Hamilton dauerhaft bleiben können. Der hat die dann tatsächlich noch bekommen. Lando Norris ist vor Lewis Hamilton geblieben. Rang 6 für Norris dann am Ende, hast du schon gesagt. Kurzum, ich bewerte beide Piloten gleich. Beide kriegen von mir 7 Punkte. Das war eine gute Leistung. Mehr geht auf jeden Fall, aber 10 Punkte auf dem Konto in der Konstrukteurswertung. Das ist allerhand und so kann man mal ein neues Jahr starten. Sehr gut. 7 Punkte Norris, 7 Punkte Piastri. Wie schaut es bei dir aus? Ich glaube ähnlich, oder?
Ich gebe dir tatsächlich genau die gleiche Punktzahl. Die waren relativ ähnlich. Piastri ist muss ein bisschen anders bewertet werden, finde ich, als Norris, weil er immer noch in seinem zweiten Jahr erst ist. Also ist alles noch relativ frisch. Dafür hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war ja sehr nah an Norris dran. Und dass Norris ihn noch in die Tasche stecken müsste eigentlich in den meisten Bereichen, vor allem auf Renndistanz, das verhindert jetzt auch eine höhere Bewertung von Norris. Aber die haben es beide wirklich super gemacht. Die McLaren stehen wesentlich besser da als letzte Saison zu der gleichen Zeit. Ja. Aber auch nicht so gut wie am Ende der letzten Saison, als sie da wirklich teilweise sogar zwischenzeitlich sich zumindest mal für 1-2 Runden mit Max Verstappen duellieren konnten. Aber wenn die wieder so einen riesen Sprung machen sollten, wenn es denen gelingt, wie letzte Saison, dann bin ich echt mal gespannt, weil dann haben wir echt Zunder hinter der ganzen Geschichte.
Ich bitte darum.
Ja, aber da gilt es abzuwarten und dementsprechend springen wir zu Mercedes. Mercedes, Hamilton und Russell haben 16 Punkte inzwischen auf ihrem Konstrukteurskonto und das geht vor allem auf die Kappe von George Russell. Der ist nämlich im Rennen auf Platz 5 gelandet und in der Qualifikation auf Platz 3, also wirklich nicht best of the rest hinter den Red Bull, weil der liebe Perez sich ja nur auf 5 qualifiziert hat, aber hinter Leclerc im Ferrari und Hamilton hatte den Fehler drinnen, hat einmal mehr, also ich glaube, es ist ungefähr so 50-50 in der Qualifikation letztes Jahr ausgegangen zwischen den beiden. Also Hälfte der Quali-Duelle hat Hamilton gewonnen, die Hälfte Russell. Aber da ist er dann schon relativ oft dann hinter seinem Teamkollegen. Und auf Platz 9 durch den Fehler. Und auf Renndistanz hat er sich dann vorgearbeitet auf 7. Also Russell 2 Plätze verloren, Hamilton 2 Plätze gewonnen und am Ende eben 5 und Position 7. Ja, ich würde jetzt auch direkt mal meine persönliche Bewertung abgeben. Bei Hamilton bin ich streng dieses Mal, weil seine Ansprüche sind natürlich höher. Er hat die Qualifikation so ein bisschen weggeschmissen. Er hatte am Start dann auch tatsächlich keine Möglichkeit irgendwie gefunden, in dem Getümmel Position gut zu machen. Konnte dann auch erstmal keinen Stich nach vorne setzen. Es hat relativ lang gedauert, bis er sich da nach vorne gewurschtet hat. Deswegen hat er da, glaube ich, relativ viel weggeschmissen. Ich gebe ihm 6 Punkte. Er hatte dann auch noch seine Probleme mit dem gebrochenen Sitz, den teilweise gebrochenen. Hat sicherlich nicht einfacher gemacht. Dennoch ein solides Rennen gezeigt, hat sich da auch tendenziell eher an Russell rangearbeitet, war am Ende dann auch relativ nah hinter ihm. Russell hat eine Bombenqualifikation gezeigt, richtig, richtig gut. Im Rennen dann, den Fehler gemacht, das fällt mir jetzt gerade ein, deswegen gebe ich ihm doch nur 7 tatsächlich. Also ich bin mit beiden ein bisschen streng. Da ich weiß nicht, es war unnötig. Also ich weiß nicht, ob er, nicht, dass ich wüsste, dass er da Probleme hatte mit dem Auto selber. Auf der anderen Seite, also in der Situation, auf der anderen Seite hatten beide Probleme mit der Power Unit. Ich glaube, mit der Batterie von dem Hybridmotor. Da gab es, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Aufladen oder so. Vielleicht weißt du mehr. Aber du bist auch nicht so weit weg von meiner Einschätzung. Du gibst denen aber ein bisschen mehr Punkte.
Ich bin nur ein bisschen gnädiger. Also von mir kriegen beide Piloten ein Pünktchen mehr als von dir. Lewis Hamilton kriegt von mir 7, George Russell kriegt 8. Warum das so ist, hast du ja hinreichend schon erläutert. Ich kann das gerne ergänzen, dass die Probleme bei Mercedes waren, ja, zahlreich. Die haben sich tatsächlich vertan beim Setup mit dem Kühlungsbedarf für die Power Unit. Die haben einfach die Schlitze zu weit zugemacht, dadurch überhitzte der Motor.
Okay.
Die mussten ein bisschen Leistung zurücknehmen, beziehungsweise viel Lift and Coast fahren. Also relativ früh vor der Kurve schon vom Gas gehen und dann ein bisschen später und weniger hart bremsen. Dadurch allerdings sind ihnen die Vorderreifen ausgekühlt. Die waren dann außerhalb des Fensters. Und dann, gerät man dann in der Abwärtsspirale. Tatsächlich hatte Lewis Hamilton noch Batterieprobleme in den ersten 10, 15 Runden, glaube ich, war das. Später noch Probleme mit seinem Sitz. Also es war wahrlich kein leichtes Rennen für beide Mercedes-Piloten. Dass sie trotzdem insgesamt 16 Punkte geholt haben und, letztendlich hinter Red Bull und Ferrari da jetzt liegen, ist trotzdem aller Ehren wert. Das haben sie sehr tapfer und gut gemacht. Entsprechend bewerte ich die beiden Leistungen auch relativ hoch. Ja, wie gesagt, George Russell 8 Punkte von mir. Lewis Hamilton nach einer auch sehr guten Leistung 7 Punkte. Den einen Punkt Abzug gegenüber Russell kriegt er von mir, weil er wirklich in der entscheidenden Quali-Runde den kleinen Fehler drin hatte, der ihn viele Plätze gekostet hat. Aber auch das passiert. Fahren am Limit ist nicht so einfach. Das kennen wir auch.
Damit landen wir bei Ferrari. Ja, die ja wirklich von allen Teams am besten ausgeschaut haben hinter den Red Bull. Die haben jetzt 27 Punkte auf dem Konto. Leclerc hat sich auf Platz 2 qualifiziert. Sainz auf 4, also das sah auch schon mal richtig gut aus. Danach im Rennen hat sich Sainz nach vorne gekämpft, absolut spektakulär, auch vor allem gegen den eigenen Teamkollegen.
Ja.
Ist dann auf Position 3 gelandet, hat sich damit das Podium gesichert und Leclerc trotz großen Problemen mit den Bremsen, hat eine Seite der Bremse anders funktioniert als die andere Seite und dadurch hat das Auto mal so ein bisschen verzogen. Du kannst das bestimmt gleich nochmal ein bisschen besser erklären, aber das heißt auch nichts anderes, als dass der eigentlich in jeder Kurve, die er eingebremst hatte, nicht so das Auto setzen konnte, wie es eigentlich gewohnt war. Und dann das Ganze dann nach Hause zu schaukeln, auf Platz 4 und nur 2 Positionen einzubüßen. Am Ende hat er sich halt auch den Russell noch geschnappt. Das war schon wirklich klasse. Ich gebe ihm, dem guten Leclerc, 8 Punkte und dem Sainz, weil er ihn auch natürlich wegen dieser Problematik, aber nichtsdestotrotz, auf der Strecke dann gebügelt hat, gebe ich dem Sainz tatsächlich die ersten 10 Punkte, die ich diese Saison vergebe. Weil
Chapeau.
Hinter diesen Red Bull-Zeitmaschinen ist es, glaube ich, einfach auch eine Leistung, dann auch im Verhältnis zumindest an Perez relativ noch nah ins Ziel zu kommen. Es sah ja auch zwischenzeitlich so aus, als ob der Ferrari auf, ich glaube, die sind auf Hard gewechselt und Red Bull war auf Soft unterwegs und man hat damit gerechnet bei Ferrari, dass die Red Bull einbrechen, was aber nicht passiert ist. War schon nicht so verkehrt.
Ja, sehr richtig, sehr richtig. Ich folge deiner Argumentation da gerne. Bei Leclerc kann ich noch ganz kurz ergänzen, tatsächlich, du hast recht, es gab vorne rechts an der Bremse ein Problem. Die war deutlich viel heißer als die anderen. Aha. Keine Ahnung, ob da irgendwas in den Kühlschrank geraten ist oder warum das war. Somit hatte der gute Charles Leclerc einfach keine Balance beim Anbremsen. Und jetzt ist Bahrain natürlich schon eine Strecke, wo es einige diffizile Bremspunkte gibt, gerade Kurve 9 und 10, wo man die Kurve 9 so links, relativ schnell links fährt und dann, bevor das Auto noch richtig gerade steht, schon hart anbremsen muss für Turn 10. Da ist er ja auch regelmäßig in den ersten, 15, 20 Runden, über den Scheitelpunkt nach außen hin geschossen. Er hatte mächtig untersteuern. Es sah aus, als könnte er den Ferrari nicht ordentlich verzögern. Und so war es dann tatsächlich auch. Ja. Und er hat dann selber noch geklagt, nach dem Rennen im Interview hat er gemeint, er hat versucht, das Fahrverhalten zu adaptieren. Er hat dann in der nächsten Runde sich gemerkt, wie sich das Auto verhalten hat. hat versucht dann entsprechend früher zu bremsen, aber bis dahin hat er sich die Balance schon wieder verschoben. Ja. Und er hat gemeint, es war absolut unmöglich, da irgendwie ja konsistent und schnell zu fahren. Tatsächlich hat sich das Problem dann aber na, zumindest stabilisiert. Es war nicht optimal, aber es war dann ab irgendeinem Zeitpunkt relativ konstant. Er konnte sich dann darauf einstellen und hat dann trotzdem sehr respektable Zeiten gefahren, wie du gesagt hast. Ja. George Russell sich noch geschnappt. Also, wow, das war wirklich mächtig. Trotzdem schade für ihn. Blöd gelaufen. Ich gebe ihm tatsächlich auch noch ein bisschen Punktabzug, weil er im Qualifying die beste Runde nicht so richtig hinbekommen hat. Also die entscheidende Runde. Seine Zeit aus dem Q2 hätte tatsächlich für Pole gereicht. Er konnte sie dann im Q3 aber nicht mehr reproduzieren und stand entsprechend dann einen Platz hinter Max Verstappen. Schade, also Pole wäre wirklich drin gewesen für ihn an diesem Wochenende. Mhm. Wer weiß, wie das Rennen dann gelaufen wäre.
Ja,
keine also, Ahnung. Butter bei die Fische. Ich gebe Charles Leclerc für seine ja, sehr tapfere und kämpferische Leistung 8 Punkte. Das ist gut. Und im Sainz gebe ich insgesamt 9 Punkte. Winzigen Punktabzug gebe ich ihm, weil er sich halt, naja, nicht so stark qualifiziert hat. Wenn der Kollege um die Pole mitfährt potenziell und der Sainz qualifiziert sich auf 4, da bin ich jetzt mal ein bisschen strenger. 8 für Leclerc, 9 für Sainz. Schauen wir mal, was die Red Bulls machen.
Die Red Bulls, was machen die Red Bulls? Die haben einen Doppelsieg an den Start gelegt. Verstappen hat auch den. Ja, und Verstappen hat auch den Grand Slam nach Hause geholt. Also oh, sprich, ja. Pole Position, schnellste Runde des Rennens und natürlich das Rennen gewonnen. Bekommt
und alle
von mir,
Runden geführt.
Und alle Runden geführt, auch das kommt noch dazu. Und zwar sehr komfortabel gegenüber dem Teamkollegen am Ende, weit über 20 Sekunden ins Ziel gekommen, der. Anders als das übrigens Dr. Helmut Marko gesagt hat, nicht all diesen Rückstand praktisch nach der Startphase irgendwie sich einkassiert hat, beziehungsweise als er sich da durchs Feld pflügen musste, sondern ist dann auch, als er auf Position 2 war, hat weiterhin an Boden verloren, kontinuierlich auf Max Verstappen. Ja. Der wiederum ja auf den Rest des Feldes pro Runde 0,5 bis eine Sekunde fast schon, wieder davon gezogen. Also für Verstappen kann man nur 10 von 10 geben. Und Perez, der sich auf 5 qualifiziert hat, ist okay. Das passiert mal mit so einem dominanten Auto auch. Also das kann man jetzt nicht wirklich krass negativ auslegen. Aber auch da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Klar, Position 2, mehr geht hinter dem Verstappen ja sowieso nicht wahrscheinlich. Deswegen gebe ich ihm 8 von 10. Ich glaube, er ist jetzt langsam wieder in der Spur. Ich hoffe, dass er so eine Leistung regelmäßig abrufen kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber man hat auch hier wieder gesehen, auch direkt beim ersten Rennen, so richtig Platz vor Max Verstappen oder neben Max Verstappen. Es ist in dem Team einfach nicht vorhanden. Ja.
Da würde es vermutlich jedem Piloten ähnlich gehen. Der gute Helmut Marko hat ja auch schon gemeint, egal wie man da reinsetzt in den zweiten Red Bull, der wird zumindest im Qualifying kaum näher als 3/10 an Verstappen rankommen. Tatsächlich war das auch ungefähr der Abstand, den Perez dann auch seinen Teamkollegen hatte. Ich glaube, das waren 3,5 Zehntel im Quali.
Ja.
Tja, und während der Verstappen dann knapp auf der Pole steht, steht der Perez dann halt auf der 5. So knapp geht es da zur Sache, ja. Aber trotzdem, das war auf jeden Fall ordentlich von Checo, muss man auch sagen. Auch im Rennen, ich glaube, er hat im Rennen im Schnitt 4,5 Zehntel pro Runde verloren auf Verstappen.
Ja.
Ist eine Menge Holz. Aber ja, ich wüsste auch tatsächlich nicht, wer da aus dem Stand irgendwie näher rankommen soll. Also der Verstappen ist wirklich so gut. Das kann man jetzt auch nicht mehr leugnen. Ne? Alle Hater bitte mal weghören. Der kann das. Da sind sich auch mittlerweile wirklich alle Experten einig, was der rausholt, wie fehlerfrei und konstant der fährt. Also das hatten wir auch schon in der letzten Episode angesprochen. Dieser eine Stint, wo er wirklich bis auf 1-2 Zehntel...
Ja.
10, 12, 15 Runden am Stück hingelegt hat. Absoluter Wahnsinn. Also der läuft wirklich wie eine Maschine, lässt sich auch von dem ganzen Trubel da gerade um die Teamführung ja bei Red Bull gar nicht ablenken. Sobald das Visier unten ist, sobald der Verstappen im Auto sitzt, liefert er einfach ab. Krasse Maschine auch, klar. Gar keine Frage, auch von mir kriegt er natürlich 10 Punkte. Da wollen wir nicht diskutieren. Ich wüsste nicht, was er hätte besser machen sollen. Also absolut tadellos. Und dem Checo Perez gebe ich genau wie du auch 8 von 10 Punkten. Das war eine sehr solide, gute Leistung. Er hat auch tolle Überholmanöver gezeigt, das muss man
sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das war wirklich sehenswert, mutig und nicht ohne. Also Ich habe das Gefühl, er findet auch seinen Groove wieder und wir sehen den Checo Perez, der sich völlig zu Recht einen Platz in den Top-Team bei Red Bull dann damals gesichert hat.
Ja.
Der stand ja auch kurz vor dem Karriere aus, das darf man nicht vergessen. Ja? Als er da in Bahrain gewonnen hat, 2020 muss das gewesen sein, in diesem kompletten Wahnsinnsrennen, wo er nach der ersten Runde auch letzter war und dann plötzlich seinen ersten Sieg geholt hat, im Racing Point damals noch. Da stand er zu dem Zeitpunkt, zumindest was man in der Öffentlichkeit wusste, stand er ohne Vertrag fürs kommende Jahr da. Und dann hat er sich mit Red Bull geeinigt und seitdem versucht er sein Bestes an der Seite von Max Verstappen. Es ist wahnsinnig schwer, an dieser Seite gut auszusehen, aber er gibt sich Mühe. Das Rennen in Bahrain war ein ermutigender Start. Vielleicht kann er darauf aufbauen. Saudi-Arabien kommt als nächstes. Dort hat er ja gewonnen, meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, im Vorjahr. King of the Streets, vielleicht kann er ja seinen Erfolg wiederholen. Schauen wir mal. Glaube, ja. Damit ist alles gesagt, oder?
Damit ist alles gesagt. Das Einzige, was wir noch sagen können, ist, am Wochenende ist ja schon wieder Formel 1. Am Wochenende sind wir schon in Saudi-Arabien. Und jawohl. Dann gibt es vielleicht einen Checo-Sieg oder vielleicht auch mehr Leistung von Mercedes, mehr Leistung von Ferrari. So schlimm, wenn man mal die ganzen Probleme mit einberechnet, sah es dann ja doch nicht aus. Also für Verstappen wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber den guten Checo kann man vielleicht dann doch einfangen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns und sehen uns in der Vorschau zum großen Preis von Jeddah, Saudi-Arabien. Ja, genau. Großer Preis von Jeddah, das heißt großer Preis von Saudi-Arabien, glaube ich, ne?
Ja, tu das.
Ja, genau, in Jeddah, so ist es. So. Und dann, Dave, bleibt uns nichts anderes zu sagen, als macht's gut und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge.
Das machen wir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Abonniert unseren Kanal, abonniert den Podcast. Ihr wisst Bescheid. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Und damit, glaube ich, habe nicht einmal gehustet, oder? Bin heilfroh.
Das hast
Leute,
du hinbekommen.
Ich mache tatsächlich nochmal Schleichwerbung. Anginetten sind der Shit, die retten mich hier gerade. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Podcast. Adios.